Guten Morgen. Joachim hat das Thema schon angesagt. Das Thema ist Leben nach dem Herzen Gottes und ich beziehe mich dabei auf Saul. Ich mache das deswegen, weil ich Personen interessant finde und ich bin erst vor kurzem wieder über König Saul aus dem Alten Testament gestolpert. Das ist ja eine Geschichte, die wird in der Jungschar viel erzählt, in der Kinderstunde, dann kommt man vielleicht im Theologiestudium nochmal darüber. Aber bei mir war Saul wirklich lange Jahre in Vergessenheit geraten. Und ich hatte einen Vortrag gehört von einem Inder, indischen Apologeten, der hatte sich darauf bezogen. Da dachte ich, hey, das ist ja interessant. Ich habe lange nichts mehr gelesen über ihn, ich lese jetzt einfach die Geschichte nochmal durch. Und möchte heute Morgen einfach mal so eine Art Lebensbild geben. Ich komme leider nicht ganz durch sein Leben, dazu ist es zu umfangreich. Marlene meinte zwar, ich könnte ja schließlich auch Hudson Taylor in einer Predigt behandeln, warum ich das nicht mit Saul schaffen würde, aber ist ja eigentlich auch kein Problem. Ich mache das jetzt einfach zum Teil und hoffentlich motiviert es euch oder vielleicht motiviert es den einen oder anderen, dann die Geschichte selber nochmal weiter zu lesen. Die Geschichte von Saul. Viele wissen ja, dass Saul der erste König Israels war, aber eigentlich eher gescheitert ist an seinem Amt. Dass er nicht so war, wie Gott es von ihm wollte und dass Gott ihn dann verworfen hatte. Aber das Schöne in der Bibel finde ich, dass auch diese Saul-Geschichte sehr breit erzählt wird. In der ganzen Tiefe vom Anfang bis zum Ende, es werden verschiedene Episoden aus seinem Leben herausgegriffen. Und die Bibel ist so toll, dass sie nicht nur die Highlights berichtet, nicht nur die Stärken von den Stärken erzählt von Menschen, sondern die Stärken und die Schwächen gleichzeitig aufzählt. Und dass sie ganz tief schaut, dass sie manchmal Dinge erzählt über Menschen, die wir uns selber nicht erzählen würden. Da, wo wir stocken, wo wir sagen, hey, da wird es aber zu persönlich, da macht die Bibel weiter und erzählt weiter. Und das ist vielleicht ein Grund, warum wir uns auch mit diesen Geschichten, mit diesen Menschen so identifizieren können. Egal, ob das jetzt Helden waren oder ob es Menschen waren, die auch große Fehler hatten oder große Fehler begingen. Und ich denke, wir können auch von Menschen lernen, die gescheitert sind, so wie Saul. Wir müssen nicht nur zu den Leuten schauen, die alles anscheinend richtig gemacht haben, die von einem Höhenflug zum nächsten gegangen sind, sondern wir können uns auch abschauen, was können wir vermeiden, was er getan hat, wie können wir eben nach dem Herzen Gottes leben, an der Stelle, wo er es vielleicht nicht geschafft hat. Wenn wir Saul zeitgeschichtlich einordnen, da steht er genau am Übergang zwischen dem 12-Stämme-Bund und einem zentralen Staat. Das Volk Israel war ja aus Ägypten zurückgekehrt nach Israel und sie lebten dort zusammen in verschiedenen Regionen und es waren eben 12 Stämme, die sich mehr oder weniger selbst verwalteten. Dann gab es die Richter, die Gottes Wort lehrten, die bei Konflikten schlichteten und die das Volk auch nach außen bei Bedrohungen beschützten. Aber die Bedrohungen von außen nahmen zu, vor allem das Volk der Philister wurde immer stärker und immer gefährlicher für das Volk. Und es wurde klar, dass man nicht mehr Volk für Volk zusammenstehen kann, sondern dass das gesamte Volk, also nicht mehr Stamm für Stamm zusammenstehen kann, sondern dass alle 12 Stämme gemeinsam regiert werden müssen, in einem zentralen Staat durch einen König regiert werden müssen, um unter anderem eben auch die Verteidigung nach außen sicherzustellen. Das war dann auch der Wunsch, den das Volk hatte. Sie kamen damit zu Samuel, der Richter war. Samuel war gar nicht begeistert, befragte aber Gott. Gott war auch nicht sehr begeistert, aber er sagte, vielleicht ist es doch an der Zeit, wirklich einen König einzusetzen. Und da möchte ich beginnen, nämlich bei der Berufung von Saul. Das ist heute eine akustische Predigt. Ich habe jetzt keine PowerPoint mitgebracht. Und wer von euch eine Bibel dabei hat, entweder als Buch oder auf dem Handy, der darf jetzt gerne auch das Handy rausholen und in der Bibel-App nachschauen. Die Berufung von Saul in 1. Samuel Kapitel 9. Und ich lese nach der Hoffnung für alle. Im Gebiet des Stammes Benjamin lebte ein wohlhabender und angesehener Mann namens Kisch. Sein Vater hieß Abiel, sein Großvater Zeror. Zeror wiederum stammte von Bechorat ab, einem Sohn von Afiach, der ebenfalls aus dem Stamm Benjamin kam. Kisch hatte einen Sohn mit Namen Saul. Im ganzen Land sah niemand so gut aus wie er. Saul war stattlich und kräftig gebaut und einen Kopf größer als alle anderen Israeliten. Eines Tages liefen die Eselinnen seines Vaters davon. Da befahl Kisch seinem Sohn: Mach dich mit einem der Knechte auf die Suche nach den Eselinnen. Die beiden durchstreiften das Bergland von Ephraim und die Gegend von Schalisha, doch ohne Erfolg. Dann suchten sie eine andere Gegend ab, fanden die Tiere aber nicht. Auch im Gebiet Benjamin waren die Eselinnen nicht zu sehen. Als sie schließlich in die Nähe von Zuf kamen, sagte Saul zu seinem Knecht: Komm, lass uns nach Hause umkehren. Sicher macht sich mein Vater inzwischen mehr Sorgen um uns als um die Eselinnen. Doch der Knecht wandte ein: Warte noch, in der Stadt da oben wohnt ein Prophet. Er genießt hohes Ansehen beim Volk, denn alles, was er sagt, trifft ein. Komm, lass uns doch zu ihm gehen. Vielleicht kann er uns sagen, wo die Tiere zu finden sind. Und so machen sie sich auf die Suche nach dem Propheten und sie finden in der Tat Samuel. Und Samuel ist auf den Besuch von Saul und seinem Knecht schon vorbereitet. Nämlich Gott hatte am Tag vorher schon zu Samuel geredet. Und er hatte ihm gesagt: Morgen um diese Zeit schicke ich einen Mann aus dem Gebiet Benjamin zu dir und den sollst du zum König über mein Volk salben. Er wird Israel von den Philistern befreien, denn ich habe die Not meines Volkes gesehen und seine Hilfeschreie gehört. Und deswegen kommt Saul eigentlich in eine vorbereitete Situation, ohne dass er das merkt. Nämlich als er dann hineinkommt in diese Stadt, dann spricht der Herr zu Samuel und sagt: Hey, sieh, das ist der Mann, von dem ich gestern gesprochen habe. Er soll über mein Volk herrschen. Dann verbringen Saul und Samuel einen Tag miteinander, sie opfern miteinander, sie essen miteinander zu Abend. Sie verbringen den ganzen Abend miteinander im Gespräch und lernen sich näher kennen. Und es entsteht eine Beziehung zwischen den beiden. Und am nächsten Tag Samuel schon gleich zu Saul gesagt, hat gesagt: Ey, keine Sorge, die Eselinnen sind gefunden, du musst dir keine Sorgen mehr machen, die sind schon lange wieder zu Hause. Sie verbringen dann die Zeit miteinander. Am nächsten Morgen geht Saul wieder zurück und Samuel begleitet sie ein Stück weit. Und als sie den Ort verlassen haben und draußen sind, wo keine Leute mehr sind, dann nimmt Samuel den Saul beiseite, nimmt ein kleines Fläschchen mit einem Duftöl und gießt es über Sauls Kopf und salbt ihn zum König über Israel. Wie Saul darauf reagiert, wird in der Bibel nicht geschildert. Ob er erstaunt ist, erschrocken, begeistert, steht an dieser Stelle nicht da. Es ist einfach nur von dieser Salbung die Rede. Aber als Zeichen für das ganze Volk, dass Saul König ist, muss das natürlich auch öffentlich proklamiert werden. Und wenn jetzt Samuel kommt und er sagt: Hier, ich habe da jemanden, den habe ich schon zum König gesalbt, den nehmen wir, dann könnte das auch aussehen wie so ein Gemauschel. Und deswegen geht Samuel meiner Ansicht nach ein großes Risiko ein und er lässt Repräsentanten aus allen Stämmen an einen zentralen Ort kommen. Und er sagt: Hier sind wir zusammengekommen, um einen König zu wählen, und der wird aber nicht gewählt, sondern er wird gelost, wird praktisch wie gewürfelt. Und man ging so vor, dass man eben Stamm für Stamm loste, aus welchem Stamm der neue König sein sollte. Dann ging man Sippe für Sippe durch, aus welcher Sippe der König kommen sollte. Dann ging man Familie um Familie durch. Und auf die Familie, auf die das Los traf, ging man dann Person um Person durch. Und am Ende landete das Los bei Saul. Also ein Riesenzufall eigentlich. Aber so war es eigentlich eine doppelte Bestätigung. Das eine war das Reden Gottes direkt zu Samuel und das zweite war nochmal die Bestätigung durch das Los. Aber jetzt lernen wir Saul ein Stück weit kennen, nämlich als das Los auf ihn gefallen war, dann wollte man ihn nach vorne rufen, aber er war nicht zu finden. Und hier lese ich weiter aus 1. Samuel 8. Haben sie überall gesucht, haben ihn nicht gefunden, dann haben sie Gott gefragt. Da fragten sie den Herrn, ist der Mann überhaupt hierher gekommen? Der Herr antwortete, ja, er ist da, aber er hat sich bei der Ausrüstung versteckt. Die vielen Leute, die aus den verschiedenen Stämmen gekommen waren, die hatten wahrscheinlich einen Tross bei sich, auch mit Verpflegung und mit was weiß ich, mit was allem. Die sind ja nicht einfach so nur auf dem Esel gekommen. Dort bei diesem Wagen der Leute, da hatte er sich versteckt. Schnell liefen einige dorthin und holten ihn. Als er dann in der versammelten Menge stand, überragte er sie alle, denn er war einen Kopf größer als sie. Samuel sagte, seht ihn euch an, unseren König, den der Herr auserwählt hat. Im ganzen Volk gibt es keinen wie ihn. Da brachen alle in lauten Jubel aus und riefen, lang lebe unser König. Das ist interessant. Saul hat eine doppelte Bestätigung seiner Berufung. Einmal die direkte Berufung, dann hat er die Salbung zum König, jetzt hat er nochmal das Los, aber er ist sehr zurückhaltend. Man hat den Eindruck, er traut sich gar nicht für die Leute, er ist ein sehr schüchterner Mann, er hat vielleicht auch Minderwertigkeitskomplexe. Es hieß an der einen Stelle, die wir gelesen haben, er war zwar sehr schön, also hatte ein sehr gutes Aussehen, er war sehr groß, also er eignete sich von seinem Äußeren auf jeden Fall zum König und zum Repräsentanten, aber innerlich war er sehr, sehr schüchtern. Und es scheint, dass er eigentlich lieber vor dieser Aufgabe wegrennen möchte, dass ihm dieses Amt zu groß zu sein scheint und dass er sich einfach nicht traut, sich das anzunehmen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr solche Situationen kennt aus eurem Leben, aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart, dass es wirklich manchmal ist, dass man was angetragen bekommt und es wird einem eigentlich, oder es erscheint einem eigentlich zu groß. Man möchte lieber weglaufen, man möchte sich verstecken. Aber dann ist die Frage, wie reagiere ich darauf, auf diese Berufung, die Gott mir gegeben hat. Saul ist für mich ein Vorbild, in dem er seine Angst überwindet, seine Schüchternheit überwindet und dann dieses Amt tatsächlich annimmt. Und er lässt sich bestätigen als König, aber er weiß noch gar nicht so richtig, wie das zu gehen hat, wie er das zu tun hat. Und es ist auch kein Wunder, er hat überhaupt kein Vorbild, es gab ja keinen König vor ihm, er war der Einzige. Und deswegen geht er erstmal zurück nach Hause. Sie kamen ja, oder er war ja eigentlich Bauer von Beruf, sie hatten die Esel, sie hatten Äcker, sie hatten Felder und er bestellt einfach das Feld weiter, die Felder weiter wie vorher. Und dann kommt die erste große Bewährungsprobe für den König. Und zwar gab es eine Stadt in Israel, die Stadt Jabesh in Gilead, die wurde belagert von Feinden. Es waren die Amoriter, die gekommen waren und sie umstellten die Stadt, sie bedrohten die Bewohner mit dem Tod und es konnte jemand aus der Stadt entfliehen und er sandte Boten und zwar zu Saul und sagte, hier Saul, wir sind in großer Not, du musst uns helfen. Und Saul kam gerade mit seinen Rindern vom Feld zurück und als er das hörte, steht es in der Bibel, kam der Geist Gottes über ihn und er reagierte. Er wusste, jetzt bin ich in der Situation, jetzt muss ich reagieren, ich bin der König. Und was er tat, würde man heute vielleicht nicht mehr tun, das ist eher ungewöhnlich. Also er hatte seinen gespannten Ochsen und er nahm einen Ochsen und wie so ein Metzger stellte er sich hin, schlachtete das Tier, zerlegte es in 12 Stücke und sandte Boten aus, ein Stück Fleisch mit jedem Boten in jedem Stamm Israels. Und sagte, beteiligt euch daran, unsere Brüder zu verteidigen, diese Stadt zu befreien. Und wer nicht kommt, dessen Herde wird bald so aussehen wie dieses Stück Fleisch, das ihr hier seht. Also eine etwas krasse Einladung, nicht besonders förmlich, sondern sehr direkt. Aber ein Zeichen, das wirkte. Und die Männer aus allen Stämmen schickten Soldaten. Saul musterte sie, Saul überlegte sich eine Strategie, wie man diese Stadt einnehmen konnte. Und es dauerte keinen halben Tag und da waren die Feinde besiegt, in die Flucht gejagt. Die Bibel sagt, es waren nicht zwei Männer zusammengeblieben, also es war wirklich ein militärischer Erfolg auf der ganzen Linie. Und es war die erste Situation, wo Saul sich bewähren musste, wo er seine Angst überwinden musste, seine Schüchternheit überwinden musste, wo er die Zügel in die Hand nehmen musste und wo er sich bewährte, wo er das tat, was Gott eigentlich wollte, nämlich seinem Volk Frieden schenken und sein Volk befreien von seinen Feinden. Ich muss sagen, da ist Saul für mich wirklich auch ein Vorbild. Am Anfang hatte ich gesagt, manchmal müssen wir uns überwinden, um eine Aufgabe anzunehmen, die uns vielleicht zu groß erscheint. Manchmal kommen dann in der Aufgabe plötzlich Dinge auf uns zu, die unangenehm sind. Also nicht alles, was wir den lieben langen Tag machen, ist ja super und total einfach. Es kommen manchmal sehr schwierige Situationen auf uns zu, sehr riskante Dinge auch, die wir entscheiden müssen. Und Saul hat die Dinge angenommen in der Kraft Gottes. Er wusste, Gott ist bei ihm und er hat es getan und Gott hat es bestätigt. Das finde ich gut und das möchte ich auch lernen von ihm, da nicht zurückzuschrecken, wenn es was zu tun gibt, was vielleicht unangenehm ist, das zu tun, weil ich weiß, dass Gott an meiner Seite ist und mir durchhilft durch diese unangenehmen Dinge hindurch. Aber dann kam eine Situation, in der Saul wirklich versagte. Es waren eigentlich zwei Situationen, aber ich möchte nur eine Situation darstellen. War die Situation, dass Samuel einen Auftrag bekam, den er an Saul weitergeben sollte. Und zwar war der Auftrag, am Volk der Amalekiter den Bann zu vollstrecken. Was ist ein Bann? Ein Bann ist eine Strafe Gottes und bedeutet, dass alle Menschen und alles Vieh einer bestimmten Stadt oder eines bestimmten Volkes getötet werden müssen. Menschen, die sich versündigt haben an Gott, die sich so versündigt haben, dass Gott sagt, diese Menschen dürfen nicht weiter leben, vollstreckt einen Bann an ihnen. Es ist was wir hier in der westlichen Welt nicht mehr kennen, was wir auch im Neuen Testament nicht mehr kennen. Es ist was übrigens im Alten Testament nur zweimal auftritt. Einmal in dieser Geschichte und einmal in der Geschichte bei der Eroberung von Jericho. Das sind die einzigen beiden Stellen, wo Gott den Bann in dieser krassen Form ausüben lässt. Es ist nicht so, wie es manche Leute Christen vorwerfen oder Menschen, die also Juden vorwerfen und Christen vorwerfen, die sagen, Religion ist absolut gewalttätig und Gott sagt ja, wir sollen alle Menschen abschlachten, die keine Gläubigen sind. Das steht nicht in der Bibel. Es ist an dieser Stelle eine einmalige Situation, die einmalig ausgeführt wird und auch bei Jericho eine einmalige Situation und kein genereller Befehl, das immer und überall zu machen, in jedem Krieg kein Leben zu schonen. Es ist trotzdem eine fremde Sache für uns und wir können uns das nicht so richtig vorstellen. Ich denke, manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit Ländern, in denen es immer noch Blutrache gibt. Das gibt es ja bei uns im Westen auch nicht mehr, aber es gibt es in vielen anderen Ländern, wo es gilt, wenn jemandem Unrecht getan wurde, dass dieses Unrecht wieder gesühnt wird, und zwar mit dem Tod. Und dass diese Blutrache auch manchmal übergeben wird an die Kinder. Wenn der Vater ermordet wird, dass es dann heißt, Kind, wenn du groß genug bist, dann sorgst du für Gerechtigkeit. Das sind Dinge, die heute immer noch stattfinden in vielen Teilen der Welt. Ist es eine Sache, die im Neuen Testament nicht mehr wiederholt wird, die nirgends an keiner Stelle befohlen wird, aber die an dieser Stelle von Gott befohlen wird. Und warum das so ist und wie das so ist, will ich jetzt moralisch auch nicht bewerten. Ich will es einfach nur erklärt haben, damit wir die Situation verstehen. Also Saul bekommt den Auftrag, über Samuel an diesem Volk der Amalekiter den Bann zu vollstrecken. Und das ist die Geschichte, an der sich entscheidet, wie Saul zu Gott steht. Und ich lese das einfach mal vor. Das steht in 1. Samuel 15. Eines Tages kam Samuel zu Saul und sagte, der Herr hat mich damals beauftragt, dich als König über sein Volk Israel einzusetzen. Nun ist es an dir, dem Befehl zu gehorchen, den der Herr dir heute gibt. Der Herr, der allmächtige Gott, hat gesagt: Ich habe nicht vergessen, was die Amalekiter meinem Volk angetan haben. Als die Israeliten damals unterwegs waren von Ägypten nach Kanaan, da stellten sich ihnen die Amalekiter in den Weg. Darum sollst du nun gegen dieses Volk in den Kampf ziehen und mein Urteil an ihnen vollstrecken. Verschone nichts und niemanden, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Saul griff die Amalekiter an und schlug sie vernichtend, von Havila bis nach Schur an der Ostgrenze Ägyptens. Am ganzen Volk wurde Gottes Urteil vollstreckt, indem man sie mit dem Schwert umbrachte. Nur Agag, ihren König, nahm Saul lebend gefangen. Ihn verschonten Saul und seine Soldaten. Auch die besten Schafe und Ziegen, Lämmer, Rinder und das Mastvieh ließen sie am Leben. Alle gesunden und kräftigen Tieren waren ihnen zu schade zum Schlachten. Sie töteten nur das schwächliche Vieh, von dem sie sich keinen Nutzen versprachen. Hier ist die Frage: Tut Saul, was Gott befohlen hat? Wir sehen, Saul führt Gottes Auftrag zum Teil aus, aber eben nicht ganz. Und darüber ist Gott empört und teilt es sofort dem Propheten Samuel mit. Das sagte der Herr zu Samuel: Ich wünschte, ich hätte Saul nie zum König gemacht, denn er hat mir den Rücken gekehrt und meine Befehle nicht ausgeführt. Samuel war deswegen sehr aufgewühlt und betete die ganze Nacht laut und eindringlich zum Herrn. Früh am nächsten Morgen machte er sich auf den Weg zu Saul. Und als Saul am nächsten Morgen Samuel kommen sieht, dann hat er wahrscheinlich schon so ein Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Samuel, der ehrwürdige alte Mann, der Greis, das Sprachrohr Gottes, das bedeutet bestimmt nichts Gutes. Und er hat ja auch diesen Befehl eindeutig erhalten und er weiß auch eindeutig, dass er ihn nicht befolgt hat, nicht zur Gänze. Aber Saul lässt sich nichts anmerken und er begrüßt Samuel mit den Worten: Der Herr segne dich. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Ist eine interessante Begrüßung. Also Saul schaltet sofort auf fromm in der Begegnung mit Samuel. Er tut, als ob nichts gewesen wäre. Er tut, als ob alles in Ordnung wäre. Der Herr segne dich. Schön, dass du da bist. Alles in Ordnung, Samuel. Aber Samuel hat eine eindeutige Botschaft bekommen, zum einen von Gott und auf der anderen hört er ja auch, was vor sich geht. Er sagt dann zu Saul: Ja, was ist denn hier? Ich höre Brüllen und Blöken von Tieren. Woher kommen die denn alle? Und dann antwortet Saul auch wieder ganz fromm und sagt: Die haben wir von den Amalekitern mitgebracht. Die Soldaten wollten die besten Rinder, Schafen und Ziegen nicht einfach niedermetzeln. Sie haben die Tiere verschont, um sie dem Herrn, deinem Gott, als Opfer darzubringen. Doch sonst haben wir alles und jeden umgebracht. Also total die fromme Tour. Eigentlich wollten sie ja die Tiere für sich behalten. Es war ihm viel zu schade, die einfach nur zu vernichten. Und den Bann zu vollstrecken bedeutet, die Dinge Gott hinzugeben und nichts für sich auf die Seite zu tun. Interessant, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich stelle es nur mal als Frage in den Raum, wenn wir miteinander reden und wenn wir ganz fromm reden, kann es manchmal sein, dass wir irgendwas zudecken wollen oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich stelle es einfach nur als Frage in den Raum, weil es fällt einfach so auf, dieser Fehler und dann dieses fromme Reden, dieses Ablenken, einfach mit frommen Worten, hat was angerührt in mir, wo ich noch nicht genau weiß, was das zu bedeuten hat. Aber damit ist das Gespräch noch lange nicht vorbei, weil nämlich Samuel möchte keine frommen Sprüche hören. Und er unterbricht Saul und fährt weiter und sagt: Hör auf damit, der Herr hat mir in der letzten Nacht etwas gesagt und ich habe dir etwas auszurichten. Dann sprich, sagte Saul. Und Samuel fuhr fort: Als du zum Oberhaupt über das ganze Volk wurdest, kamst du dir selbst klein und unwürdig vor. Doch der Herr hat gerade dich als König über Israel eingesetzt. Er hat dich zu den Amalekitern geschickt und dir befohlen, vollstrecke an ihnen mein Urteil. Kämpfe gegen sie, bis du sie völlig vernichtet hast, denn sie sind ein gottloses Volk. Warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum hast du dich gierig auf die Beute gestürzt und gerade das getan, was der Herr dir verboten hatte? Und Saul rechtfertigt sich immer noch weiter und er sagt, aber ich habe dem Herrn doch gehorcht. Ich bin dorthin gegangen, wohin er mich geschickt hat. Agag, den König von Amalek, habe ich gefangen hierher gebracht und die anderen Amalekiter ließ ich umbringen. Meine Leute haben bloß einige Schafe und Rinder als Beute mitgenommen und ich kann dir sagen, es sind nur die besten von all den Tieren, die vernichtet werden sollte. Das Volk ließ sie leben, um sie hier in Gilgal dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Also Saul lässt wirklich nicht locker, argumentiert immer weiter und immer mit demselben Argument. Ich habe den Auftrag nicht ausgeführt, weil ich was anderes haben will. Das, was ich zurückgehalten habe, was ich eigentlich umbringen sollte, habe ich aufgehoben, um es Gott jetzt hier zu opfern. Und dann kommt dieser Vers, der sehr, sehr bekannt geworden ist. Samuel erwiderte, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eines, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Und damit sind wir wieder bei uns. Nicht darin, dass wir Dinge, Menschen oder Tiere umbringen sollen, das auf gar keinen Fall, aber dass wir hören sollen, dass wir auf Gott hören sollen und dass wir das, was wir von ihm hören, was er uns sagt, dass wir das vollständig umsetzen sollen. Dass Gott möchte, dass wir das tun, was wir denken, was er uns sagt. Zum einen, was er uns deutlich in der Bibel sagt, dass wir das umsetzen. Und zum anderen, was wir den Eindruck haben, was er uns sagt, wenn wir im Gebet sind oder was durch andere Leute vielleicht zu uns kommt, wo Gott eine Botschaft hat, dass wir das tun. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wenn Gott etwas von uns möchte, dann möchte er, dass wir ihm gehorchen und er möchte keine große Spende. Gott möchte auch keine lange stille Zeit. Gott möchte auch nicht, dass wir zusätzlich zum Gottesdienst dann noch deswegen, damit wir das nicht tun müssen, in drei andere Kreise der Gemeinde gehen, sondern Gott möchte einfach, dass wir gehorsam sind. Das und nichts anderes. Und dann geht das Gespräch weiter und Samuel macht Saul deutlich, dass Gott ihn jetzt wegen seines Ungehorsams als König absetzt. Und erst an dieser Stelle, als es dann ums Amt geht, das er nicht mehr haben würde, dann bekannte Saul, ich habe gesündigt, ich habe den Befehl des Herrn und deine Anweisung nicht befolgt, denn ich hatte Angst, mich meinen Soldaten zu widersetzen, ich ließ ihnen daher ihren Willen. Hier kommt der tiefe Grund raus. Der tiefe Grund war nicht, dass Saul so ein frommer Mann war und Gott unbedingt was opfern wollte, sondern der tiefste Grund war eigentlich, dass er Angst hatte vor seinen Soldaten, dass er Angst hatte vor Menschen und dass die Angst vor Menschen größer war, als die Furcht vor Gott, Gott gehorsam zu sein. Und auch das ist wieder eine Situation, die ich kenne. Dass man manchmal in Situationen kommt, wo es einfacher ist, Gott zu verleugnen, Dinge nicht zu tun, die eindeutig wären, weil man Angst hat vor den Leuten, die um einen herum sind, was die sagen könnten, was die denken könnten, dass man mehr Angst hat vor den Menschen um einen herum, als vor Gott, den wir ja nicht sehen können und wo wir nicht wissen, was passiert. Saul traut sich nicht, seinen Soldaten gegenüber Stärke zu zeigen. Er will lieber beim Heer beliebt sein, bei seinen Soldaten, als Gott zu gehorchen und Gott zu gefallen. Und damit komme ich zurück zum Thema. Es geht um ein Leben nach dem Herzen Gottes. Für mich bedeutet das Beispiel von Saul, dass ich nach dem Herzen Gottes lebe, wenn ich die Berufung annehme, die er mir gibt. Wie wir es am Anfang gelesen haben, er wurde berufen von Gott, er wurde gesalbt als König und hat diese Berufung angenommen. Das ist für mich Leben nach dem Herzen Gottes, eine Berufung zu erhalten, diese Berufung anzunehmen. Für mich ist auch ein Leben nach dem Herzen Gottes, diese Berufung nachzukommen, auch in schwierigen Situationen, auch wenn es brenzlig wird, wenn es eng wird, wenn es wirklich schwierig ist, dann dieser Berufung nachzukommen. Da ist Saul mir ein Vorbild. Und eine Warnung ist mir, Saul am Ende seines Lebens, oder das ist noch nicht mal das Ende seines Lebens, aber an diesem wichtigen Punkt seines Lebens ist er mir eine Warnung, kein Vorbild, sondern eine Warnung, Gott ernst zu nehmen. Und wenn Gott mir was aufträgt, das dann zu tun und ihn mehr zu fürchten als andere Menschen. Wenn Gott Aufträge hat für dich, wenn Gott Aufträge hat für mich, dann ist es immer ein Auftrag, um die Welt zu verändern oder um eine Situation zu verändern, um was besser zu machen, um Hilfe zu geben an der Stelle, wo sonst keine Hilfe wäre. Und dem wollen wir uns nicht entziehen, dem dürfen wir uns nicht entziehen. Da wollen wir gehorsam sein und wollen Werkzeug sein in Gottes Hand. Ich möchte die Predigt beenden, nicht mit dem Aufruf, dass wir jetzt alle perfekt sind, nämlich das bin ich nicht und das seid ihr nicht, wenn ich euch richtig kenne, aber ich bin es auf jeden Fall nicht. Das Tolle ist in der Bibel, dass keine von den Gestalten, auch die Menschen, die positiv, von denen positiv berichtet wird in der Bibel, dass es auch keine perfekten Menschen waren. Saul war ein Mensch, der in dieser einen Stelle sehr gescheitert ist. Es waren noch andere Sachen, die dazu kamen, aber er hat nicht um Vergebung gebeten. Das finde ich interessant. Er hat am Ende von diesem Gespräch hat er kurz ein Lippenbekenntnis abgelegt und hat um Vergebung gebeten, aber ich glaube, sein Herz war nicht dabei. Das Ganze hat sich völlig geändert, als Samuel dann zum König berufen wurde. Als David als König berufen wurde. David war auch kein perfekter König. David hat auch Dinge falsch gemacht, aber da, wo er gemerkt hatte, dass er auf dem falschen Weg war, ist er sofort zu Gott gegangen, hat um Vergebung gebeten und hat diese Vergebung auch bekommen. Und in der Situation stehen wir heute viel mehr als Saul damals und David damals. Jesus ist gestorben, Jesus ist gekreuzigt worden, er ist gestorben, er ist auferstanden, um unsere Sünden zu vergeben. Das heißt, an den Stellen, wo wir nicht gehorchen, an den Stellen, wo wir fallen, an den Stellen, wo wir Gottes Maßstäben nicht gerecht werden, wenn uns das bewusst wird, wenn uns das gesagt wird oder wenn wir selber merken, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, Herr, vergib mir, es tut mir wirklich von Herzen leid. Hilf mir zu einem Neuanfang, hilf mir, dir zukünftig zu gehorchen und zu vertrauen und dich mehr zu fürchten als die Menschen. Ich denke, das ist das, was ich lernen möchte. Gott mehr zu fürchten als die Menschen, aber da, wo ich merke, ich falle, ich habe es wieder nicht geschafft, ich habe mich doch wieder von Gott abgewendet in einer bestimmten Situation, da nicht stehen zu bleiben, sondern um Vergebung zu bitten und Gott zu vertrauen, dass er mir auch einen neuen Anfang schenkt. Und wenn wir das tun, Gott gehorchen und dann wieder nicht gehorchen, weil wir einfach Menschen sind, dann um Vergebung bitten und neu anfangen, dann sind wir auch in unserer Schwachheit Menschen nach dem Herzen Gottes. Amen. Wir möchten miteinander beten, aber bevor ich bete, möchte ich einfach noch mal eine Minute Zeit lassen, dass jeder in der Stille nachdenken kann, mit Gott im Gespräch sein kann und selber persönlich antworten kann auf das, was wir gehört haben. Jesus, ich danke dir für Beispiele in deinem Wort. Ich danke dir, dass du Schwächen nicht zudeckst. In den Berichten, die wir lesen, dass die Bibel einfach offen und ehrlich berichtet über die guten und über die schwierigen Seiten von Menschen. Das ist der Grund, warum wir uns so wiederfinden in diesen Geschichten. Und warum wir uns auch im Leben von Saul ein Stück weit wiederfinden. Danke, Herr, dass du ihn berufen hattest. Und er hätte viel bewirken können, wenn er von ganzem Herzen bei dir geblieben wäre, wenn er mit ganzem Herzen gehorcht hätte. Herr, wir wollen dir bekennen, dass wir oft genug auch nur halbherzig folgen, halbherzig gehorchen, Dinge, von denen wir wissen, dass sie wichtig sind, nicht komplett umsetzen. Wir bitten dich um Vergebung, Herr. Wir bitten dich, dass wir Werkzeuge sind in deiner Hand, die du voll und ganz gebrauchen kannst, die nichts zurückhalten. Ich bitte dich, dass du uns vergibst an den Stellen, wo wir das getan haben. Und ich bitte dich um die Kraft deines Heiligen Geistes, in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt, so dass wir zu deiner Ehre Menschen nach dem Herzen Gottes sind. Amen.